Man muss sich klar machen, vor den Auswirkungen von Hitze und allen anderen Klimafolgen sich davor schützen zu können, ist tatsächlich ein Privileg. Das haben die Menschen in unseren Projektländern nicht so ausreichend, wie sie es in jedem Fall bräuchten.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
Hallo, und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Auswirkungen die weltweit zunehmende Hitze auf unsere Gesundheit hat. Ich habe erst kürzlich wieder gelesen, dass 2023 das heißeste Jahr seit Wetteraufzeichnung war. Und auch in Europa erleben wir ja, was es bedeutet, wenn es mehrere Tage nacheinander heiß ist, wie erschöpft man dann ist, wie anstrengend ganz normale Tätigkeiten werden können und wie schnell sich Hitze auch ganz plötzlich bedrohlich anfühlen kann. In den Projektländern von Ärzte ohne Grenzen ist die Situation oftmals noch viel angespannter, denn die medizinische Hilfe für Menschen, die wegen Hitze Gesundheitsprobleme bekommen, reicht nicht aus. Dazu kommt noch, dass die lokalen Bedingungen es oft gar nicht zulassen, dass Menschen sich abkühlen können. Dazu erzählt uns unser heutiger Gast gleich mehr. Marcel Philipp Verdier ist hier bei uns im Studio. Marcel arbeitet bei Ärzte ohne Grenzen in der Kommunikationsabteilung und ist Experte für die Klimakrise und deren Folgen für die Gesundheit. Und für seine Arbeit steht er auch im Austausch mit Kolleginnen in den Projektländern. Und jetzt erstmal, hallo Marcel, schön, dass du da bist.
Hallo ihr zwei, danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich da sein darf.
Hallo Marcel.
Lasst uns vielleicht mal mit euren persönlichen Erfahrungen beginnen. Was war denn so die größte Hitze, die ihr mal so erlebt habt und wie war das für euch? Vielleicht fangen wir bei dir an, Marcel.
So rein nominell müsste ich, glaube ich, Australien sagen. Mhm. Da war ich nach dem Abitur, nach dem Zivildienst, bin da ein bisschen rumgetrampt und das Thermometer zeigte, glaube ich, einige Tage über 40 Grad. Allerdings konnte ich natürlich immer entspannt mich irgendwo hinsetzen, kühles Getränk zu mir nehmen oder irgendwie mich in klimatisierten Räumen in irgendwelchen Backpacker-Hostels Rettung suchen. Aber tatsächlich, weil wir ja über Hitze heute hier sprechen, würde ich, glaube ich, die Zentralafrikanische Republik nennen. Da war ich 2019, da hatte ich die Chance, mit Ärzte ohne Grenzen Informationsmaterial, also Videos, Patientengeschichten und Ähnliches zu sammeln. Und ich glaube, auch 40 Grad wurden damals erreicht. Allerdings gab es überhaupt keine Möglichkeit, mir irgendwo Schatten zu suchen. Und natürlich gibt es auch keine klimatisierten Räume oder Ähnliches. Also da war Hitze nochmal was ganz anderes.
Und Christian, bei dir?
Naja, Zentralafrikanische Republik hatten wir ja schon ein paar Mal, habe ich auch viel gearbeitet. War immer sehr warm. Die Beispiele, die ich mitgebracht habe, war einmal der Tschad, ja, ist ein bisschen nördlich von der Zentralafrikanischen Republik, noch ein bisschen näher an der Sahara dran. Von daher, und der Osten des Tschades, wo jetzt gerade wieder zehntausende Menschen in Zelten unter sengenden Hitze leben, da habe ich so ein Bild, da war ich mal auf einem Projektbesuch und da waren auch über 40 Grad im Schatten tagsüber und es war einfach extrem heiß, ich habe kaum geschwitzt und dann ist nachts die Temperatur, ja, wenn man schlafen gegangen ist, hat man sich so ganz leicht bekleidet und dann wurde es nachts kühler und ich habe mein T-Shirt geholt, dann wurde es noch kühler, habe meine Jeans geholt, dann wurde es noch kühler, habe ich irgendeine Decke gesucht und dann wurde es noch kühler und dann musste ich aufstehen, um mich warm zu machen und bin da am Thermometer vorbeigelaufen, das hat 28 Grad gezeigt mitten in der Nacht. Und das war einfach der Riesentemperaturunterschied, der das ausgemacht hat. Und das fand ich interessant, was der Körper einem da vorspielt. 28 Grad hier in Deutschland im Sommer, freuen wir uns manchmal drüber.
Ich wollte gerade sagen, also hier die Wahrnehmung von Hitze letztendlich ist ganz oft auch mit einer positiven Konnotation. So, ja, Urlaub in Deutschland, ne? Aber dass natürlich extreme Hitze auch hier für immer mehr Menschen gefährlich werden kann. Und nicht nur vor allen Dingen hier, sondern in anderen Teilen der Welt. Darüber wollen wir ja heute sprechen. Aber vielleicht machen wir ganz am Anfang nochmal einen Schritt zurück und schauen uns mal an, was bei Hitze eigentlich mit dem Körper passiert und vor allen Dingen auch, warum das gefährlich ist. Kannst du uns das erklären, Marcel?
Ich selbst nicht. Das würde ich lieber den medizinischen Expertinnen überlassen. Aber zu der Frage habe ich tatsächlich erst kürzlich mit einer Kollegin gesprochen, Emily Meyer. Sie ist Ärztin und Epidemiologin, war mehrfach auch mit Ärzten ohne Grenzen im Einsatz und berät uns jetzt in medizinischen Fragen. Und nach eurer Einladung habe ich sie gebeten, mal etwas anschaulicher zu erklären, was extreme Temperaturen mit unserem Körper eigentlich machen.
Das ist so ähnlich wie das Handy, das überhitzt bei zu starker Außentemperatur. Es wird schwarz, die Batterie wird schnell alle und die Funktionen sind eingeschränkt. So ähnlich ist es wie auch beim Körper. Denn der Körper muss sicherstellen, dass eine bestimmte Arbeitstemperatur nicht überschritten wird, denn sonst können lebenswichtige Enzyme weniger bzw. gar nicht mehr arbeiten. Ab einer Körpertemperatur von 40 Grad erleidet der Körper einen Hitzschlag und ab 42 Grad werden Enzyme und Proteine zerstört. Diese schmelzen quasi und damit können die Organe nicht mehr ihre Funktion richtig ausführen. Wenn es heiß wird, kompensiert der Körper. Er hat grob gesehen zwei Kühlsysteme.
Und auch zu den zwei Kühlsystemen würde ich nochmal Emily zu Wort kommen lassen wollen.
Das erste ist Schwitzen. Jeder kennt es. An einem heißen Tag macht man viel Sport und man schwitzt. Über die Verdunstung des Schweißes, der nichts anderes ist als Wasser und körpereigene Salze, kühlt dann der Körper ab. Wenn man dann das Wasser und die Salze nicht ausreichend ausgleicht, fehlen sie dann an anderer Stelle im Körper. Ein erstes Zeichen sind Muskelkrämpfe in den Waden und im weiteren Verlauf kann das dann letztendlich zu einer Kreislaufschwäche oder auch Herzrhythmusstörungen, insbesondere bei Menschen mit Vorerkrankungen, führen. Wenn die Schweißdrüsen an heißen Tagen auf Hochtouren laufen, ist es auch sehr anstrengend für den Körper, per se schon. Und kommt dann noch körperliche Anstrengung dazu, ist der Körper schnell überfordert und bricht zusammen. Das zweite Kühlsystem sind die Gefäße. Die weiten sich, denn dadurch wird die Haut besser durchblutet und das nutzt der Körper zur Abkühlung. Das merkt man auch im Sommer, werden die Hände und Füße schnell dick. Der Ring passt vielleicht nicht mehr auf den Finger. Und das liegt eben daran, dass der Körper dort das Blut hinschickt. Es wird dort abgekühlt, es kommt zurück zur Körpermitte und kann dann den Körperstamm abkühlen. Und wenn dann im Rahmen dieser Kühlung das Blut in den Armen und Beinen versackt, dann sinkt aber auch der Druck im System. Daher ist auch Hitze besonders für ältere Menschen bzw. Menschen mit Herz- und Kreislauferkrankung besonders anstrengend. Denn hier kommt das Kühlsystem einfach schneller aus dem Gleichgewicht. Und dann beim Aufstehen, vom Liegen oder Sitzen ins Stehen gelangt dann zu wenig Blut in den Kopf und es wird schwarz vor Augen.
Genau, also das klingt auf jeden Fall schon bedrohlich. Was passiert, wenn die Hitze jetzt noch stärker wird? Ich meine, ich kann es mir denken, dann wird es natürlich auch lebensbedrohlich. Aber hat Emily dazu auch noch ein bisschen was genauer erklärt?
Mhm, ja, hat sie gemacht. Ich habe hier noch eine Aufnahme mitgebracht, in der sie erklärt, was einen erwartet, wenn die Temperatur tatsächlich von heiß zu heißer wird und auch, wie du gerade sagtest, in Richtung Lebensgefahr geht.
Was passiert dann letztendlich bei der Überhitzung? Erste Symptome sind ein heißer roter Kopf, geschwollene Beine, Schwindel, Ohnmacht, Übelkeiten, Kopfschmerzen, Erschöpfung, schnelle Atmung und auch fallender Blutdruck. Der Hitzschlag ist letztendlich der schwerste Hitzeschaden und der kommt etwa bei einer Körpertemperatur von über 40 Grad, weil dein Körper es einfach nicht schafft, mehr die Wärme abzugeben, zum Beispiel bei einer hohen Außentemperatur. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel bei extremer Hitze auch noch körperlich verausgabt, das ist jetzt bei jüngeren Menschen der Fall oder eben auch bei älteren Menschen oder kleineren Kindern, deren Kühlsystem nicht so gut funktioniert, die sind besonders anfällig. Bei manchen Betroffenen hört dann der Körper auch auf, Schweiß zu produzieren, weil er es einfach körperlich nicht mehr schafft. Das ist wie das Handy, was dann heiß und schwarz wird. In dieser Situation kommen dann die Mineralien, die Salze im Körper ins Ungleichgewicht und es kommt zu Krämpfen. Die Überhitzung kann aber auch ein Koma auslösen bzw. tödlich sein. Hitze schränkt die Körperfunktion also nicht nur vorübergehend ein, sondern es kann auch zu dauerhaften Schädigungen kommen.
Also wir haben jetzt gehört, welche gefährlichen Auswirkungen Hitze für den Körper haben kann. Und dass es mal heiß ist, ist an sich ja noch nichts Besonderes. Man hört nun aber auch immer wieder von ForscherInnen, dass eben dieses Phänomen Hitze weltweit zunimmt. Was könnt ihr dazu sagen?
Also zuallererst mal, dass es ein Fakt ist. 2023 war laut Meteorologin der Vereinten Nationen das heißeste Jahr überhaupt seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und auch hier in Deutschland sagen alle offiziellen Daten, dass 2023 das wärmste Jahr war, seit man vor 143 Jahren mit den Aufzeichnungen begonnen hat. Auch die aktuellen Klimamodelle zeigen ganz deutlich in eine Richtung, nämlich dass wir uns hierzulande auf eine steigende Anzahl heißer Tage im Sommer und länger anhaltende Hitzeperioden einstellen müssen. Und genauso sieht es natürlich auch in den anderen Teilen der Welt aus. Und das sehen wir von Ärzte ohne Grenzen in unseren Projekten, wo es auch immer wieder häufigere und extremere Hitzewellen gibt. Allein in diesem Jahr waren schon etliche Länder dabei. Also wenn wir uns erinnern, medial hat man einiges gesehen, Brasilien, Mexiko, Südsudan, um hier vielleicht nur einige zu nennen.
Lass uns da gerne auch nochmal genauer hinschauen. Marcel, du hast ja gerade schon Klimamodelle erwähnt. Es forschen ja auch viele WissenschaftlerInnen in dem Bereich, die genau diese Entwicklung und Trends auch herausarbeiten. Mit einem von ihnen hast du auch gesprochen, und zwar mit dem Klimaforscher Dr. Carsten Haustein von der Universität Leipzig. Was hat er dir erzählt?
Genau, der Klimawissenschaftler Carsten Haustein konzentriert sich in seiner Forschung auf Extremwetterereignisse und bringt den sehr passenden Teil Wissenschaftskommunikation dazu und hat uns erklärt, warum Hitze global zunimmt. Und vielleicht hören wir einfach mal rein.
Ganz allgemein erstmal global haben wir ungefähr 1,3 Grad Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Da reden wir immer über den Zeitraum 1850 bis 1900. 1,3 Grad, was bedeutet das? Dass über den Landflächen die Erwärmung schon viel stärker vorangeschritten ist. Land erwärmt sich schneller als der Ozean. Ozean, das Wasser hat eine viel höhere Wärmekapazität, ist also noch nicht so warm. Das heißt, über Land, gerade hier in Europa, haben wir schon über 2 Grad Erwärmung. Was bedeutet 2 Grad Erwärmung? Es bedeutet, dass insbesondere im Sommer die Hitzetage, das sind üblicherweise Tage über 30 Grad, stark zunehmen. Die normalen Sommertage, da sprechen wir so von 25 Grad, haben sich ungefähr schon verdoppelt. Das heißt, wenn wir früher ungefähr 20, vielleicht 30 Tage im Mittel hatten, dann sind das jetzt schon 40 bis 60. Das heißt, in den 3 Sommermonaten haben wir unglaublich viele sehr warme Tage, unglaublich viele Hitzetage im Vergleich zu früher. Das allein ist noch kein Problem, weil obendrauf kommen ja immer noch diese Hitzewellen. Und in denen sind ja die richtig heißen Temperaturen für ein paar Tage.
Okay, also das war mir jetzt tatsächlich noch nicht so klar. Vor allen Dingen, dass im Schnitt schon doppelt so viele warme Tage in Europa existieren, im Vergleich zu früher. Wie sieht es denn im globalen Vergleich aus? Wie unterscheiden sich da vor allen Dingen auch die Auswirkungen weltweit, was Hitze angeht?
Das war natürlich auch für uns als Nothilfeorganisation, die weltweit tätig ist, genau das, was wir interessanterweise erfahren wollten von Carsten Hausstein. Und auch darüber habe ich mit ihm gesprochen und die konkreten Folgen für die Menschen in den Ländern, die fasst er in dem folgenden Beitrag mal zusammen.
Ja, was bedeutet globale Erwärmung jetzt für den globalen Süden? Insbesondere dort, wo bisher natürlich schon relativ problematisch der Klimawandel zugeschlagen hat, ob nun durch Überschwemmungen, durch Dürrephasen etc. Und insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die Adaptions-, also die Anpassungsmöglichkeiten im globalen Süden natürlich nicht so vorhanden sind wie bei uns. Wozu führt das? Erstmal nehmen wir uns den Ausgangszustand her im äquatorialen Bereich und alles, was jetzt nicht, sagen wir mal, Südamerika oder genau den Zipfel von Afrika, Südafrika betrifft, wo es auch relativ moderat ist. Das sind große tropische Regionen. Und tropische Regionen sind sowieso schon sehr, sehr warm, sehr, sehr feucht zum Teil auch. Und die Hitze ist dort ziemlich unerträglich. Also es ist klar, ein Gewöhnungseffekt, da man es ja nicht anders kennt. Aber wenn in solchen Gebieten, wo es tagsüber 3, 4, 35 Grad normal schon sind, noch mal 1, 2 Grad drauf gibt, naja, das macht halt was, das macht einen Unterschied. Und nicht nur, dass dann dort auch die Niederschläge sich verstärken können, zu Überschwemmungen führen, sondern natürlich Dürrephasen, genau wie hier, häufiger auftreten. Das heißt, beides, sowohl starke Niederschläge als auch lange Hitzephasen, nehmen zu und Ernteausfälle, Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung sind die tragische Konsequenz mit allem, was dort auch in den politisch instabilen Regionen dann an Bürgerkriegsszenarien vorstellbar ist. Und genau deswegen müssen wir diese Ungerechtigkeiten, dass der globale Süden noch mehr unter diese Erwärmung leidet, tatsächlich viel mehr adressieren und können nicht nur den Klimawandel als ein Problem bei uns sehen.
Okay, also wir haben bisher gehört, dass Hitze gefährlich für den Körper ist, dass sie global zunimmt und dass sie insbesondere auch im globalen Süden verheerende Folgen hat. Also dort, wo ihr auch die meisten eurer Projekte habt. Ist das auch der Grund, warum sich Ärzte ohne Grenzen nun ja zwingenderweise stärker mit Hitze und ihren Folgen beschäftigen muss, Christian?
Ja, also wir erleben ja wirklich hautnah, dass sich das Klima verändert und was das mit den betroffenen Menschen in diesen Gebieten macht und wie sich das auswirkt. Meistens sind diese Menschen unvorbereitet, ja, oder haben nicht die Ressourcen, sich weiter darauf vorzubereiten, ja, oder beides zusammen dann noch. Wir haben es ja schon mal besprochen gehabt, auch in der anderen Podcast-Folge, dass die Klimakrise wirklich ein gesundheitlicher und humanitärer Notstand ist. Ja, Ärzte ohne Grenzen, wir sind in vielen Regionen aktiv, die, wo die Menschen besonders betroffen sind und auch besonders anfällig sind. Wir sehen die direkten Folgen, wie gesagt. Wir sehen die ausbleibenden oder veränderten Regenzeiten, auftretende Extremwetterereignisse, Stürme, Überschwemmungen, aber auch Hitzewellen und ihre Auswirkungen auf die Menschen und ihre Gesundheit. Durch die steigenden Temperaturen drohen nicht nur Hitzeeffekte, auch die Infektionsperioden von bestimmten Krankheiten können sich verändern oder Virusüberträger wie Zecken oder Mücken können sich stärker ausbreiten. Darüber haben wir auch schon mal in der Folge 44 gesprochen. Die hieß, ein Moskito kommt selten allein, Malaria in den Zeiten der Klimakrise. Generell kann man sagen, dass mit jeder weiteren Zunahme der Temperatur sich die Klimakrise fortschreitet und dass sehr wahrscheinlich ist, dass humanitäre Bedürfnisse global weiter steigen, während natürlich Ärzte ohne Grenzen und andere Organisationen die jetzigen Bedürfnisse schon nicht erfüllen kann. Und wir versuchen als Organisation in vielen Projektländern uns dem natürlich anzupassen, um adäquate medizinische Versorgung je nach Bedarf anzubieten.
Dann lass uns doch mal in diese Projektländer schauen. Wie zeigen sich denn die Folgen der zunehmenden Hitze so im Einzelnen? Marcel, hast du da Beispiele?
Also vielleicht erst mal, als ich die Kolleginnen in verschiedenen Projektländern angeschrieben habe zu dem Thema, war ich beeindruckt. Es gab eine beachtliche Resonanz. Also das Thema ist präsent, das Thema ist für die Leute da. Und dann habe ich Gespräche mit Kolleginnen aus dem Südsudan und von den Philippinen und aus Griechenland mitgebracht, damit wir einen kleinen Querschnitt haben, der sich so auf verschiedene Kontexte bezieht. Und wir haben nicht nur mit Kolleginnen gesprochen, sondern auch mit Patientinnen, wie sie die Lage vor Ort empfinden.
Dann lass uns doch am besten im Südsudan anfangen. Wie wirkt sich die Hitze dort besonders aus?
Ja, lasst mich vielleicht dazu kurz ein Lagebild zeichnen. Im Südsudan sind über 2 Millionen Menschen aufgrund von immer wieder auftretenden heftigen Überschwemmungen vertrieben, leben in einigen Regionen tatsächlich auf kleinen Inseln, weil Wassermassen ganze Dörfer eingeschlossen oder dauerhaft überflutet haben. Und einer dieser Orte ist das Camp in der Stadt Bentiu. Es ist das größte Vertriebenenlager des Landes und von Flutwasser umgeben mehr als 100.000 Menschen haben hier Zuflucht gesucht und wir bieten dort vor allem Basisgesundheitsversorgung an. Im Frühjahr schrieb mir dann eine Freundin, die zurzeit mit Ärzte ohne Grenzen in dem Camp im Einsatz ist, dass eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen von tatsächlich 45 Grad das Land erfasst hat.
Also da kann man sich schon, glaube ich, vorstellen, dass das ja extreme Folgen hat bei so einer Temperatur.
Absolut. Wir haben mit Patientinnen im Camp gesprochen und sie haben uns erzählt, wie heftig die Hitze ihnen tatsächlich zusetzt. Und hier hören wir jetzt gleich die Stimme von Nyadoa Mogun Garkut, einem 21-Jährigen, der im Camp in Bentiu lebt.
Die Hitzewelle im März und April war unerträglich, ob für ein junges Kind oder einen alten Mann. Sie hat jeden getroffen. So etwas hat es noch nie gegeben. Einige Menschen sind an der Hitzewelle gestorben. Es war schockierend. Wir benutzten das Wasser, das von den Überschwemmungen zurückgeblieben ist, um unsere Körper kühl zu halten. Die Kinder haben wir mit nassen Kleidern zugedeckt, um ihre Temperatur zu regulieren. Alle, die eine Veranda hatten, haben sie genutzt und sich dort in den Schatten gesetzt, aber die Verandas waren oft überfüllt. Andere fanden Schatten unter den wenigen Bäumen, die es hier gibt.
Als kleine Ergänzung, weil Nyador gerade meinte, die Hitzewelle habe jeden getroffen, das stimmt, aber die Folgen treffen natürlich Menschen unterschiedlich. Ich hatte es vorhin schon mal versucht zu erwähnen, es gibt immer vulnerable Gruppen, die besonders gefährdet sind. Das sind letztendlich, wie überall auf der Welt, ältere Menschen, chronisch Kranke, aber auch Leute, die etwa im Freien arbeiten müssen. Und natürlich auch Kinder, deren Kühlsystem, wie Emily es vorhin schon so praktisch erklärt hatte, die noch nicht ausreichend entwickelt sind oder die ohnehin schon durch Malaria oder Mangelernährung oder andere Krankheiten geschwächt sind. Ja, im Südsudan haben unsere Teams berichtet, dass es oftmals Kinder sind, die sie behandeln müssen, deren Zustand sich durch die Hitze immer weiter verschlechtert hat.
Danke, Christian, dafür, denn ich persönlich finde es total wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass die Folgen der Erderwärmung gerade diejenigen zu spüren bekommen, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Natürlich macht die Hitze auch was mit unseren Kolleginnen vor Ort. Vor allem macht es die Arbeit unvergleichbar schwieriger. Die Ärztin Anneken Kremers kommt aus den Niederlanden und war in Bentiu ebenfalls der Hitzewelle ausgesetzt. Auch sie hat mir geschildert, wie sie die Hitzewelle erlebt hat.
During wartime, I was soaking in sweat. I tried to drink enough water.
Bei der Visite war ich schweißgebadet. Ich habe versucht, genügend Wasser zu trinken, aber selbst nachdem ich 4 Liter Wasser getrunken habe, musste ich nicht urinieren. Auch die Patientinnen leiden. Viele der kleinen Kinder hier haben Durchfall und sind dehydriert. Oft habe ich ihnen intravenös Flüssigkeit zugeführt, um sicherzustellen, dass sie nicht völlig dehydrieren und einen Schock erleiden. Das Krankenhaus hat keine Klimaanlage. Nur ein paar Ventilatoren sind über die verschiedenen Stationen verteilt. Wir haben festgestellt, dass einige Geräte bei diesem Klima nicht funktionieren. Zum Beispiel die Thermometer und die Blutzuckermessgeräte, die für meine Arbeit unglaublich wichtig sind. Während dieser Hitzewelle habe ich schlecht geschlafen. Es war so heiß in der Nacht, man stellt den Ventilator direkt neben sich, macht ein Handtuch nass, um sich abzukühlen, und trotzdem schläft man nicht gut. Und ich bin privilegiert, denn nur 1 Kilometer von uns entfernt befindet sich das Camp, in dem die Patientinnen und auch unsere lokalen Mitarbeitenden leben. Sie haben keinen Strom, also auch keine Ventilatoren oder Kühlschränke. Es gibt kein fließendes Wasser, also auch keine kalte Dusche. Stellen Sie sich mal vor, Sie versuchen dort nach einer Nachtschicht zu schlafen.
No running water, so no cold showers. Imagine trying to sleep there after a night shift.
Ist das, was wir bis hierhin gehört haben, eigentlich so typisch für eure Projekte, in denen so starke Hitzewellen existieren?
Das Thema, ich würde es jetzt als Klimagerechtigkeit bezeichnen, taucht schon meiner Meinung nach überall auf. Und man muss sich klar machen, vor den Auswirkungen von Hitze und allen anderen Klimafolgen, sich davor schützen zu können, ist tatsächlich ein Privileg. Und das haben die Menschen in unseren Projektländern nicht ausreichend oder nicht so ausreichend, wie sie es in jedem Fall bräuchten. Lasst uns vielleicht mal als zweites auf die Philippinen schauen. Dort sind wir nicht im Einsatz, um Vertriebene zu helfen, sondern behandeln PatientInnen, die an Tuberkulose erkrankt sind. Es sind schätzungsweise 3 Menschen im Land pro Stunde, die an Tuberkulose sterben. Und in der Hauptstadt Manila sind Teams von uns unterwegs in den ärmeren und dicht gedrängten Vierteln wie in Tondo, die man medial wahrscheinlich als Slums bezeichnen würde. Die Menschen auf den Philippinen erlebten in diesem Frühsommer ebenfalls eine enorme Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 40 Grad. Gerade in den Straßen von Tondo sind die Bedingungen dann wirklich äußerst hart. Wir haben mit der Krankenpflegerin Junalin Tanguilik gesprochen. Sie arbeitet in dem Tuberkuloseprojekt, das ich gerade erwähnt habe, in Manila und bringt medizinische Hilfe zu den Patientinnen nach Hause.
Especially dun sa area ng Tondo na medyo congested po, yun yung siguro dun kami sobrang naapektuhan.
Vor allem Tondo ist ziemlich vom Verkehr verstopft. Hier ist die Hitze am schlimmsten. Wenn wir die PatientInnen zu Hause besuchen, ist das für uns als Team sehr anstrengend, auch weil wir dabei noch unseren Atemschutzmasken tragen. Manchmal ist es so heiß, dass wir eine Pause machen müssen. Früher war das nicht nötig gewesen. Heute haben wir einen Sonnenschirm oder andere Ausrüstung, um uns zu schützen. Während der Hitzewellen müssen wir sehr auf uns aufpassen.
Das klingt wirklich anstrengend und natürlich auch tatsächlich sehr gefährlich. Wie ist das denn für die Menschen, die dort leben? Wie verschaffen die sich Abhilfe?
Zu der Herausforderung hat uns Krankenpflegerin Juanalin Taguilig ein recht anschauliches Fallbeispiel erzählt.
Ich erinnere mich an diesen einen Patienten. Um seine Geschichte zu erzählen, muss ich kurz ausholen. Wir beraten ja die Menschen über die üblichen Nebenwirkungen, wenn sie Tuberkulose-Medikamente einnehmen. Dann geben wir ihnen etwa den Hinweis, dass beispielsweise Juckreiz am ganzen Körper auftreten kann oder Schwindel. Wir raten den PatientInnen dann meistens, einfach ein Bad zu nehmen, um den Juckreiz zu lindern. Auch weil die Hitze die Nebenwirkung verschlimmern kann und ein Bad hier ebenso zum Abkühlen hilft. Dann gab es jedoch einmal diesen Patienten, der sagte zu uns, es gibt ein Problem mit dem Baden, das Wasser muss ich kaufen, ich kann es mir aber nicht leisten. Der Patient musste abwägen, was wichtiger für ihn ist, Wasser zum Baden zu kaufen oder Lebensmittel zum Essen. Das war ein Weckruf für mich. Für uns schien Duschen oder Baden eine einfache Lösung für das Problem zu sein. Aber nicht jeder ist privilegiert genug, das machen zu können. Nicht jeder hat Zugang zu fließendem Wasser oder eine Wohnung.
Nung isa mga resources na simpleng resources sana para matulungan sila.
Ja, ich finde, das klingt echt grauenvoll, wenn man sich entscheiden muss zwischen Essen und kalt baden oder duschen. Also das,
Ja, genau. Also diese Frage der Klimagerechtigkeit zieht sich wirklich überall durch. Die ist nicht immer sofort so sichtbar. Ja, finde ich, ist meine Erfahrung, wenn ich vor Ort bin, mit Menschen spreche, dann muss ich teilweise die Übertragung machen. Wie würden wir das zu Hause machen? Oh Mann, da geht es uns aber echt gut. Ja, so als Vergleich. Weil, die Menschen natürlich mit dem vergleichen, was sie haben und was möglich ist. Ja? Da gibt es wirklich große Unterschiede.
Was man nie vergessen sollte, extreme Hitzewellen im Zuge der Klimakrise sind nicht nur ein Phänomen, das Menschen anderswo auf der Welt betrifft. Auch hier bei uns in Europa werden sie Realität oder sind es teilweise auch schon. Und es gibt viele Menschen, die zu den von Christian vorhin beschriebenen vulnerablen Gruppen zählen und die die Folgen von Hitze noch mal stärker oder ganz anders spüren. In Griechenland gab es erst Ende Juni, also noch nicht so lange her, eine ungewöhnlich starke Hitzewelle. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schlagzeilen von den älteren Touristen, die man dann nach Wanderausflügen komplett dehydriert gefunden hatte in den Bergen. Ärzte ohne Grenzen ist auf der Insel Samos beispielsweise aktiv und unterstützt dort Geflüchtete in Camps. Und als ich von der Hitzewelle mitbekam, habe ich direkt mit einer Kollegin vor Ort gesprochen, der Kommunikationsexpertin Christina Böhrer. Sie hat uns erzählt, wie stark die Hitze im Land tatsächlich war.
Anfang des Monats haben meine Kolleginnen und ich tatsächlich 46 Grad im Schatten auf unserem Bürobalkon gemessen. Und ja, es ist unvorstellbar und auf jeden Fall kaum auszuhalten. Wir haben dann direkt für die nächsten 2 Tage Anweisungen bekommen, dass wir zu Hause bleiben sollen, von zu Hause arbeiten, möglichst drinnen bleiben und viel trinken sollen. Und hier in Griechenland kommt auch gerade noch hinzu, dass die Feuer wegen der Trockenheit hier sehr stark ansteigen. Und wir haben täglich fast Alarme auf dem Handy. Alle gleichzeitig piept das Handy, um anzusagen, dass wieder ein neues Feuer ausgebrochen ist. Genau, also das sind auf jeden Fall klimatische Veränderungen, die wir hier sehr stark wahrnehmen.
Christina hat darüber hinaus auch noch erzählt, was die Temperaturen für die Geflüchteten bedeuten.
In unserem Projekt auf einer der griechischen Inseln in Samos betreuen unsere medizinischen Teams geflüchtete Menschen, die kürzlich über das Mittelmeer gekommen sind. Und teilweise mussten die Menschen Monate bzw. jahrelange Fluchterfahrungen hinter sich bringen und müssen jetzt vorübergehend in gefängnisartigen Containerlagern leben. Und genau da suchen unsere medizinischen Teams sie 3-mal die Woche auf. Das Ganze, muss man sich vorstellen, ist auf einem Gipfel von einem der Hügel der Insel Samos gebaut. Einfach so obendrauf, ein Container neben dem anderen, umgeben von 2-3 Reihen Stacheldraht. Und weit und breit gibt es keinen einzigen Baum, der Schatten spenden könnte. Da wird Hitze natürlich auch zum Problem. Aktuell bekommt jede Person pro Tag 1,5 Liter Trinkwasser zur Verfügung gestellt vom Camper selbst. Und die andere Möglichkeit wäre, das Wasser, das aus den Wasserhähnen kommt, zu trinken. Das allerdings wird nicht empfohlen.
Ja, wenn ich das höre, 1,5 Liter Wasser am Tag, das klingt nicht nach viel. Also gerade bei Hitze wäre das wahrscheinlich eher sowas wie das absolute Minimum. Was könnt ihr da machen vor Ort?
Also als absoluter Nicht-Mediziner, aber passionierter Sportler würde ich sagen, 1,5 Liter ist absolut nicht ausreichend. Ich muss dazu sagen, dass die Arbeit, die Christina beschreibt, ist in einem staatlichen Camp, das von dem Staat Griechenland betreut wird und wir als Ärzte ohne Grenzen da keinen direkten Einfluss darauf haben, wie viel Wasser zur Verfügung gestellt wird. Wir setzen uns aber natürlich dafür ein, dass die Wassermenge bei diesen Temperaturen erhöht wird. Und wir weisen die Campverantwortlichen immer wieder darauf hin, dass ja die 1,5 Liter nicht ausreichend sind. Ne? Bei Hitze, ich weiß so, als Sportler, wie gesagt, wird immer gesagt, 1,5 bis 1,5 Liter pro Stunde, ja, bei Aktivität. Aber mindestens 2 Liter am Tag. Wobei die 2 Liter wirklich, glaube ich, eher im unteren Rand sind.
Ich habe heute erst, ich war bei einer Ärztin, die hat gesagt, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht wäre so das Minimum, hat sie mir erzählt heute. Aber ja, gut, weil anderer Punkt.
Also es ist Wahnsinn und wir sehen letztendlich immer wieder die Folgen, wie schlecht es Menschen geht, wenn sie halt der Hitze ausgesetzt sind und zum Beispiel zu wenig Trinkwasser haben.
Was passiert denn mit den Geflüchteten in so einer Situation, der, ja, muss man fast eigentlich so sagen, fast Unterversorgung an Wasser?
Auch dazu hat die gute Christina uns was eingesprochen.
Letzte Woche habe ich unsere Ärztin begleitet bei einer Konsultation. Eine Patientin kam zu uns, die aktuell eben in diesem Containerlager auf Samos lebt. Und sie hat geklagt über Kopfschmerzen, Zitteranfälle, körperliche Schwäche, niedrigen Blutdruck, aber auch Schwierigkeiten bei der Verdauung bis hin zu regelmäßiger Verstopfung. Und das alles waren am Ende Symptome einer Dehydrierung. Und die Diagnose, die unsere Ärztin am Ende gestellt hat, beziehungsweise die Empfehlung, wie damit umzugehen, war tatsächlich, ausreichend Wasser zu trinken.
Ja, das ist natürlich extrem schwierig, wenn nur 1,5 Liter zur Verfügung stehen. Aber Stichwort Lösungsansätze. Lass uns mal drauf blicken, was dann Ärzte ohne Grenzen angesichts der steigenden Hitze überhaupt machen kann. Was gibt's da alles so für Ansätze, Christian?
Na, zum einen sind da natürlich die Hitzewellen, ja, diese wirklich aus dem normalen, herausbrechenden, totalen Peaks. Ja. Und dafür entwickeln wir halt Notfallpläne wie andere Notfälle. Ja, da behandeln wir dann so eine Hitzewelle halt wie ein Starkregen oder wie ein Cholera-Ausbruch oder ähnliches. Und da sind verschiedene Aspekte drin. Wichtiger ist einfach Kommunikation, wo wir unseren Mitarbeitenden Ratschläge geben. Christine hatte das erwähnt, dass sie halt von zu Hause arbeiten soll, zum Beispiel, wenn es möglich ist. Ja? Oder wir fahren halt die Möglichkeit hoch, noch mehr Wasser in Kliniken zu haben, einfach dafür Temperaturen zu sorgen in den Gebäuden, die sich dann von denen draußen hoffentlich unterscheiden. Auch das, da die meisten Kliniken, denen wir arbeiten, sind halt nicht klimatisiert. Von daher versuchen wir da auf traditionellere Methoden, so Lehmböden, wenn sie feucht sind, geben halt durch die Verdunstung dann halt Kälte ab in dem Fall. Also das kann funktionieren, aber das ist immer oft nur marginal. Und uns ist auch ganz klar, dass viele von den Ratschlägen, die wir auch geben, die man auch sonst, wenn man jetzt im Internet googelt, findet, nicht von allen Menschen umsetzbar sind. Das hatten wir heute auch schon ein paar Mal. Also natürlich ausreichend Wasser trinken, ja, dann sich mit nicht verderblichen Lebensmitteln eindecken, halt Vorräte anlegen, leicht zuzubereitende Lebensmittel, dass man nicht so viel aufwenden muss, um da hin und her und irgendwie noch Wasser holen und noch Feuerholz besorgen und dann noch irgendwie das Feuer anmachen und ja, also versuchen möglichst sich mit was zu verpflegen, was halt wenig Aufwand bedarf, ja, wie zum Beispiel Konserven oder Trockenfrüchte, Nüsse, dann aber auch Ärztehilfematerial in der Nähe zu haben, antiseptische Tücher, Insektenschutzmittel, einfach um sich nicht viel bewegen zu müssen und natürlich, wenn möglich, ja, für einen Luftzug zu sorgen, der dann halt hilft, abzuschwitzen, ja, wurde es ja gut erklärt, um sich selber zu kühlen, um Innenräume zu kühlen und dann halt auch, wenn es dann, oft kommt es zu Stromausfällen in Gebieten, wo es dann doch Strom gibt, dann halt andere Schutzmaßnahmen noch zu haben, dass man halt eine Taschenlampe hat, wenn dann nachts der Strom ausfällt etc., um sich bewegen zu können, sicher bewegen zu können, aber auch Zugang zu Hygieneartikeln, um halt Sauberkeit und Komfort letztendlich auch bei längeren Strom- oder Wasserausfällen gewährleisten zu können und natürlich Notfallkontakte zu haben, damit wir jemanden informieren können, wenn wir merken, ja, uns geht's schlecht, der Körper fängt an, auf die Hitze zu reagieren, dass wir jemandem Bescheid geben können, Hilfe holen können. Hier in Europa würde man wahrscheinlich Freundinnen, Familie Bescheid sagen oder direkt medizinische Hilfe sich holen. In vielen Einsatzländern ist es dann oft, dass halt Freunden Bescheid gesagt wird und darum gebeten wird, halt zum Beispiel nach älteren Leuten regelmäßig zu gucken, ja, dass wenn die dann nicht mehr aus ihrer Hütte kommen, dass man da mal hingeht und sagt, oh, wir haben dich jetzt gestern nicht gesehen, geht's dir denn noch gut, können wir was für dich machen? Und das ist letztendlich extrem wichtig.
All die Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, die sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eher so für den akuten Einsatz, ne? Also wenn jetzt medizinischer Notfall schon herrscht, Tipps, Verhaltensregeln und halt auch tatsächlich praktische Hilfsmittel, habt ihr darüber hinaus noch Möglichkeiten, die ein bisschen weitergehen?
Ja, genau. Also zum einen, wir haben ja schon öfter mal über Trinkwasser gesprochen. Das ist natürlich Hitze, Wasser extrem wichtig. Sauberes Trinkwasser in ausreichendem Maße, mehr als 1,5 Liter, wie in den Lagern in Samos. Aber auch, dass die Sanitäranlagen entsprechend sind. Ja, weiß nicht, jeder, der mal ein überfülltes Dixi-Klo auf einem Festival gesehen hat und sich dann noch 40 Grad so vorstellt, der weiß genau, worüber wir jetzt sprechen. Und dass halt auch, ja, genug Seife da ist zum Beispiel, um sich zu waschen, weil ja extrem viel geschwitzt wird, auch wenn man es da nicht unbedingt riecht oder sieht. Hygiene ist extrem wichtig, weil wir sehen gerade da bei Hitzewellen viel Hauterkrankungen und da kann viel gemacht werden. Ja, und vielleicht dann auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Natürlich können auch wir als Ärzte ohne Grenzen unterstützt werden in unserer Arbeit, in unserer Hilfe für Menschen, die von Hitze oder anderen Folgen der Klimakrise betroffen sind, weil dies ist nur möglich, wenn wir als Ärzte ohne Grenzen genug Ressourcen und medizinisches Material zur Verfügung haben. Als Beispiel, mit 25 Euro können wir zum Beispiel 1500 Menschen für eine Woche mit sauberem Trinkwasser versorgen, inklusive dem nötigen Material wie ein Wassertank, eine Pumpe, ein Zapfhahn, Chlor etc. Und daher möchte ich euch, liebe Hörerinnen, bitten, unterstützt doch die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit. Möglichkeiten zur Spende findet ihr auf www.msf.de/spenden. Der Link steht natürlich wie immer in den Shownotes.
Christian, du hattest jetzt schon Trinkwasser, also die Bereitstellung von Trinkwasser angesprochen, auch so das Thema Infrastruktur hast du auch erwähnt, das sind ja auch wieder so Hands-on-Sachen, ne? Gibt es darüber hinaus vielleicht noch, weiß nicht, innovative Gedanken, die ihr euch macht bei dem Thema oder auch andere Ebenen wie ja Politik anzugehen, ist das auch was Ärzte ohne Grenzen in Angriff nimmt?
Auf alle Fälle, da gibt es mehrere Sachen. Zum einen gucken wir, glaube ich, als Ärzte ohne Grenzen auch ganz klar, wie tragen wir zur Klimakrise bei, ja, also unsere Not Hilfe basiert ganz viel auf ganz schnellen Reagieren. Da wird viel geflogen, Menschen als auch Material. Das hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal besprochen. Und wir versuchen natürlich gerade in Projekten, in denen wir länger vor Ort sind, wie zum Beispiel in der letzten Folge haben wir über Haiti gesprochen, wo wir schon seit Jahrzehnten sind, dass wir halt auf dem Seeweg die Güter dahin bringen, wenn es halt nicht jetzt von heute auf morgen sein muss, dass wir besser planen, um einfach unseren eigenen Fußabdruck dazu zu verringern. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, haben wir in der Folge 41, die da hieß, eine Prothese aus dem 3D-Drucker, darüber gesprochen, wie Kolleginnen an solarbetriebenen Klimaanlagen arbeiten. Ja? Und damit wollen wir auf Stromausfälle reagieren. Zum anderen aber natürlich unseren Nutzen von fossilen Energien, in dem Fall Dieselstromaggregaten, die Abhängigkeit dazu reduzieren, weil die im Moment, diese Dieselstromaggregate im Moment meistens unsere Klimaanlagen antreiben, ja, für Lagerhäuser oder OP-Säle. Und diese solarbetriebenen Klimaanlagen sind oft kostengünstiger langfristig als im Vergleich zu dieselunterstützten Systemen, sind viel besser für die Umwelt. Und diese Priorisierung ist trotzdem nicht immer einfach in den Projekten, weil wir da in Vorleistung gehen müssen, weil wir da erstmal investieren müssen und Systeme bringen müssen, die halt umweltfreundlicher sind. In der Folge 38, wenn ich mich richtig erinnere, die hieß, wie die Klimakrise krank macht, haben wir auch darüber gesprochen, wie wir mit Daten versuchen, am Computer Vorhersagen zu erstellen, wo zum Beispiel dann Ausbrüche von Malaria wahrscheinlicher werden, um da besser reagieren zu können. Wir nutzen meteorologische Daten und Behandlungsdaten und legen diese übereinander, um Regionen zu identifizieren, wo wir präventiv arbeiten können, ja, wo wir dann auf die Bevölkerung zugehen können, sagen, hey, ihr hattet bis jetzt vielleicht wenig Malaria, ist aber sehr wahrscheinlich, dass die jetzt zu euch kommt. So schützt ihr euch, um halt einfach Krankheiten zu vermeiden, weil das natürlich immer noch am effizientesten ist. Und natürlich, du hattest angesprochen, auch auf politischer Ebene arbeiten wir daran. Wir sprechen in unserer Öffentlichkeitsarbeit, wie heute zum Beispiel, ganz klar darüber, aber auch mit politischen Entscheidungsträgern, dass sich die Erderwärmung zumindest verlangsamt.
Also es ist eine sehr dichte Folge heute, nehme ich so wahr, waren jetzt echt viele Informationen. Ich versuche das mal so ein bisschen zumindest nochmal zusammenzufassen, was wir bisher besprochen haben. Also Hitze nimmt zu, das ist ein Fakt. Die lebensbedrohlichen Situationen nehmen für viele Menschen auch zu. Ärzte ohne Grenzen kann im Konkreten helfen. Ich will jetzt nicht diese Metapher Tropfen auf den heißen Stein bemühen, aber grundsätzlich muss man sagen, es ist eine globale gesellschaftliche Aufgabe. Es muss einfach mehr gemacht werden. Marcel, deshalb kann man schon davon ausgehen, dass das ganze Thema Hitze, Hitzewellen in Zukunft weiter wichtig bleiben wird für Ärzte ohne Grenzen, wenn nicht sogar noch wichtiger werden wird, oder?
Also ich gehe auf jeden Fall davon aus und auch, dass es uns nicht nur weiter beschäftigt wird, sondern auch immer ein, wie du gerade sagtest, wichtigeres Thema wird. Denn was wir halt sehen, ist, dass diese Hitzewellen mehr werden, dass sie weltweit häufiger auftreten. Und dahinter gibt es leider auch kein Zurück. Deswegen sprach Christian gerade vom Verlangsamen der Erwärmung, weil wir werden die Erde wohl nicht mehr abkühlen. Und auch ich ganz persönlich bin davon überzeugt, wir können dieser planetaren Krise als Menschen nur gemeinsam begegnen. Denn jedes hundertstel Grad, um das die Menschen es schafft, diese Erwärmung tatsächlich zu begrenzen, wird uns helfen. Und mein Verständnis von Gerechtigkeit nach müssen wir jenen helfen, die besonders gefährdet sind, genauso wie denen, die nicht die Ressourcen haben, um sich dem, was da kommt, anzupassen, um sich der Krise tatsächlich irgendetwas entgegenzustellen. Umso mehr freue ich mich, dass Ärzte ohne Grenzen das Thema ernst nimmt und es auch einen Austausch in der Organisation weltweit gibt, wie wir uns gemeinsam in Zukunft aufstellen müssen, um erstmal im Sinne der Patientinnen die bestmögliche Hilfe zu gewährleisten, aber auch sozusagen, um auf dieses Thema weiterhin aufmerksam zu machen.
Ja, vielen Dank, dass du heute hier warst, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Es war mir ein wichtiges Anliegen und es hat mir tatsächlich große Freude gemacht, mit euch beiden zu sprechen.
Also von mir natürlich auch riesen Dank. Und liebe Hörerinnen, bevor ihr den Podcast jetzt ausmacht, möchte ich euch nochmal auf die Möglichkeit für Feedback hinweisen. Schreibt uns doch gerne unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Über Anregungen, Kritik und Vorschläge für weitere Folgen freuen wir uns natürlich sehr. Die Mailadresse ist in den Shownotes und wie immer, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende September mit einer kleinen Überraschung.
Genau, und zwar ist meine sehr, sehr geschätzte Podcast-Kollegin Anna Duschime wieder zurück für die nächste Folge. Folge, für die nächsten beiden Folgen auf jeden Fall. Dann also wieder Anna hier am Mikrofon. Und das ist jetzt schon fast so ein kleiner Abschied, aber ich bin dann im November nochmal zu hören. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, die nächsten Folgen mit Anna, dann folgt der Notaufnahme, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn ihr da schon unterwegs seid, lasst auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank dafür und noch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung: Clara Schneider, Sebastian Bär und Anna Hallmann. SprecherInnen: Florence Orlüg, Andreas Koop und Clara Schneider. Aufnahmeleitung und Produktion: Christian Conradi.